Durchschnitt ist für mich generell nicht akzeptabel. Ich strebe nach sehr, sehr hohem. Herzlich willkommen auf Sky Sport Austria, herzlich willkommen im Wiener Riesenrad, wo wir im Waggon 28 die Sportgrößen Österreichs bei uns begrüßen dürfen. Heute haben wir eine Frau hier bei uns zu Gast. Sie ist eine Vorreiterin im österreichischen Frauenfußball, wurde zweimal deutsche Meisterin mit Bayern München, einmal englische Meisterin mit Arsenal, ist die ehemalige Kapitänin unseres Frauennationalteams und hat vor kurzem ihre aktive Karriere beendet. Heute ist sie hier bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Viktoria Schnaderbeck.
Dankeschön.
Schön, dass Sie heute hier sind. Sie sind ja eigentlich aus der Steiermark, heute hier mit wunderschönem Ausblick über Wien. Wie gefällt es Ihnen denn in Wien?
Es gefällt mir tatsächlich sehr gut. Gerade das Stadtleben hat mir ja schon in London und München sehr getaugt. Insofern ist Wien jetzt auch perfekt. Viel rechts und links schauen darf ich nicht aufgrund meiner Höhenangst, aber ich glaube, wir sind hier safe.
Sie haben vor kurzem Ihre aktive Karriere beendet, für jeden Profisportler, für jede Profisportlerin eine schwere Entscheidung. Wie geht's Ihnen denn jetzt damit?
Mir geht's tatsächlich gut und ich bin sehr im Reinen mit mir selber. Es war natürlich eine Entscheidung, die schon länger dauert, bis man dann tatsächlich zum Entschluss kommt. Umso schöner ist es, dass ich jetzt sagen kann, es war die richtige Entscheidung. Und ich weiß auch, dass es nicht nur die richtige Entscheidung, sondern auch die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt war. Und ich freue mich auf das, was jetzt kommt.
Ja, über das, was noch kommt, über das wollen wir heute natürlich sprechen. Wir wollen aber auch einen Blick auf Ihre Vergangenheit werfen, auf Ihre unglaubliche Karriere, die Sie als Fußballerin hingelegt haben. Und Sie haben da drei Dinge mitgebracht, die Ihre Karriere geprägt haben. Welche sind das denn bei Ihnen, Viktoria?
Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt, dass Sie einmal, fangen wir chronologisch von hinten an, das Trikot meines letzten Spiels mitgenommen habe, also wirklich letzten Spiels mit Österreich. Das war gegen Norwegen am 15. Juli bei der EM 2022. Das ist natürlich ein besonderes Spiel in jeglicher Hinsicht, auch weil es mit der Nationalmannschaft war. Dann gehen wir vielleicht zurück. Meine erste Medaille, und zwar im Jahr 2012, man sieht es auch, das ist der DFB-Pokal mit Bayern München. Die erste Medaille zu gewinnen ist immer sehr besonders. Da hat man vor allem das Gefühl, wow, jetzt hat man es wirklich geschafft, jetzt hat sich das Ganze gelohnt. Deswegen war das ein sehr einschneidendes Erlebnis, auch nach einigen schwierigen Jahren, die davor für mich, die ich überwinden musste sozusagen, Hürden. Und ein Trikot, das mir sehr wichtig war mitzunehmen, vom TSV Kirchberg, das ist mein Jugendverein, in dem ich gespielt habe im Alter von 7 bis 15 bei den Burschen. Da noch mit persönlichen Botschaften die von den Jungs, die mir alles Gute für die EM gewünscht haben. Also ja, das sind ein paar Stücke, die, glaube ich, sehr prägend waren für meine Karriere.
Bleiben wir gleich beim TSV Kirchberg an der Raab. Das ist ja wirklich auch der Ort, wo Sie herkommen. Sie haben dort mit nur Männern zusammengespielt und waren noch in der Klasse, glaube ich, mit nur Burschen. Wie hat sich das auf Ihre Entwicklung ausgewirkt?
Ich muss dazu sagen, dass der TSV Kirchberg für mich ein ganz, ganz wichtiger Verein war. Ich glaube, wo ich nicht nur Spaß im Fußball gefunden habe, meine Leidenschaft und auch total ein tolles soziales Umfeld, sondern eben auch die Möglichkeiten gekriegt habe, mich zu entwickeln. Man muss sich natürlich vorstellen, dass damals, vor 20 Jahren, die Möglichkeiten bei Null waren. Also alles, was ich gemacht habe, dort war ich die Erste, die Einzige oder ich musste komplett einen neuen Weg kreieren. Also das war einfach Fakt und da hat mir der TSV Kirchberg sehr gut unterstützt. Und ich war ja dann auch im LAZ Weiz, das war Ausbildungszentrum. Und dort war ich tatsächlich das einzige Mädchen, nicht nur in der Akademie, sondern auch in der Klasse, in einer Zeit von 12 bis 14 Jahren, wo alle hochpubertär waren, also nicht immer einfach, aber es war eine ganz, ganz wichtige Schule, ich glaube auch mit den Burschen zu kicken. Du wirst halt maximal gefordert, nicht nur sportlich, sondern auch persönlich und ich glaube, das hat mir schon sehr, sehr viel gebracht.
Ihr Cousin ist ja Sebastian Prödel, mit dem haben Sie begonnen, auch Fußball zu spielen. Ist ein Name, der im österreichischen Fußball sehr bekannt ist, auch mit Ihrem Bruder. Sie haben zwei Cousins, glaube ich, mit denen haben Sie immer Fußball gespielt, auch wie Sie schon klein waren. Welchen Beitrag hatten denn die bei dieser Liebe zum Fußball, die Sie gefunden haben?
Ich muss sagen, dass wirklich in meiner Familie der Fußball immer ein sehr großes Thema gespielt hat. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, auch wenn ich jetzt zurückblicke, dass ich jemanden gehabt habe, wo du aufblicken kannst. Auch wenn es dann für mich leider kein Mädel war, aber das spielt keine Rolle. Solange du ein Vorbild hast, wo du dem nacheifern kannst oder glaubst, das ist cool, da möchte ich auch hin. Ich glaube, das hat eine ganz, ganz große und wesentliche Rolle gespielt für mich und auch für meinen Bruder, dass wir sozusagen in der Familie schon jemanden gehabt haben, der das Gleiche macht oder die das Gleiche machen und die den Weg sozusagen vorgegangen sind.
Und war damals schon klar, dass Sie das hauptberuflich machen möchten irgendwann einmal?
Ich habe damals tatsächlich ein Fernsehinterview gehabt, wo ich gesagt habe, ich glaube im Alter von 10 Jahren, ich möchte mal Profifußballerin werden. Ich weiß, dass ich damals noch keine Vorstellung hatte, was das wirklich bedeutet, welche Hürden noch vor mir liegen und welche Strapazen das auch mit sich bringen würde. Ich habe immer gedacht, Profifußballerin hört sich cool an, aber dass das damals ja gar kein Hauptberuf war, sondern dass das für ein Mädchen bedeuten würde, dass du nebenbei Schule, Beruf und was weiß ich was machen musst, um das überhaupt, wenn überhaupt machen zu können, das war mir gar nicht bewusst. Insofern glaube ich, hat man halt noch diese kindliche Vorstellung, den Traum, und das ist auch gut so, weil ich glaube, an dem habe ich ganz, ganz viele Jahre festgehalten und die haben mir geholfen, auch in den schwierigen Phasen dann weiterzumachen. Gerade wenn die Frage aufkommen ist, Vicky, warum tust du dir das eigentlich an?
Kam diese Frage auch, wenn es um Bayern München ging? Sie sind ja dann mit 16 Jahren nach Luf Graz, das war der erste Verein, wo Sie bei einer Frauenmannschaft mit dabei waren, kam dann eben der Schritt zu Bayern München, gemeinsam mit Carina Wenninger eben auch. Hat sich da jemals die Frage für Sie gestellt, soll ich mir das wirklich antun, oder war dieser Name so groß, dass man gesagt hat, das macht man, muss man unbedingt machen?
Ja, ich muss dazu sagen, das war ja eigentlich komplette Eigeninitiative. Es war ja nicht so, dass Bayern München angeklopft hat, sondern umgekehrt. Wir haben bei Bayern München angeklopft und haben gesagt, wir möchten ein Probetraining machen, wir möchten weiterkommen, weil in Österreich damals, man ist relativ schnell angestanden. Und natürlich waren bei mir große Zweifel. Ich bin ein sehr heimatverbundener Familienmensch und noch nie wirklich weg von daheim. Und dann gehst du erstmal weg, weit weg, wo du keine Freunde hast natürlich, wo du keine Familie hast, wo gefühlt eine ganz andere Welt auf dich wartet, und das war's. Also da habe ich schon ein bisschen Heimweh mit im Gepäck gehabt, muss ich ehrlich sagen. Es war nicht immer einfach. Natürlich war es einfacher, mit Carina und auch ihrem Papa nach München zu gehen. Aber natürlich, das Gefühl, das du in dir drinnen hast, das konnte dadurch nicht ganz verdrängt werden.
Seit Ihrer Zeit bei Bayern München damals hat sich einiges getan. Sie sind auch einige Stationen durchlaufen, von Arsenal über Tottenham. Was hat sich denn Ihrer Meinung nach seit damals zum Positiven verändert?
Eigentlich die Wahrnehmung der Frau, vor allem in der Gesellschaft. Also ich kann mich noch erinnern, als ich nach München gegangen bin, haben viele das belächelt. Es haben viele nicht an mich geglaubt, viele an mir gezweifelt. Und heute, wenn ich jetzt zurückblicke, die Karriere beendet haben, applaudieren viele. Also ich glaube, diese Veränderung war enorm. Also die Akzeptanz, die Wahrnehmung des Frauenfußballs in der Öffentlichkeit hat sich extrem verändert. Sicher bedingt auch durch unsere Erfolge mit der Nationalmannschaft, muss man ehrlich sagen. Man kann auch viel besser und viel mehr Geld verdienen, immer nicht nur genug, meiner Meinung nach. Und das sind schon kleine Meilensteine, die aber jetzt schon zu einer großen Veränderung führen, wenn man das jetzt vergleicht mit damals.
Wenn Sie an die Zeit damals auch zurückdenken, vielleicht auch dem Verband gegenüber oder auch Menschen gegenüber, die das vielleicht verurteilt haben, ist da auch eine gewisse Form von Groll da, oder fühlt man sich dann manchmal vernachlässigt, oder hat Sie das nie beschäftigt und Sie haben immer gesagt, ich will den Weg gehen, um eben etwas zu verändern?
Absolut, also ich glaube, gerade als Kapitänin und Repräsentantin einer Nationalmannschaft für Österreich habe ich dann irgendwann wirklich diese Verantwortung gespürt, meinen Mund aufzumachen. Und nicht jetzt, um so, ja, als Rebell dazustehen, sondern um Veränderung zu erzielen, um wirklich meine Stimme zu nutzen und um Leute aufmerksam zu machen, um auf diese Missstände teilweise oder Ungleichheiten aufmerksam zu machen. Und das war mir extrem wichtig, um auch so ein Vorbild sein zu können für junge Mädels. Und das war mir auch wichtig, auch bei den Leuten den Mund aufzumachen, die, wo ich vielleicht früher einfach geschluckt habe und mich geärgert habe. Da, ja, trifft mich das heute nicht mehr so persönlich, aber ich sage sehr wohl meine Meinung, weil ich finde, dass einfach gewisse Dinge nicht okay sind. nach wie vor teilweise nicht okay sind. Also es gibt da immer noch extreme Ungleichheiten und man sieht oder hört oftmals so unterschwellige Kommentare, wo man einfach merkt, da herrschen noch Vorurteile in diesen Aussagen. Teilweise gewollt, teilweise ungewollt, aber es ist noch so und da versuche ich natürlich auch aufmerksam zu machen und eben voranzugehen.
Welche sind das? Welche Dinge sind das, die heute immer noch unfair sind? Mhm.
Viele glauben ja immer noch, Frauen können nicht Fußball spielen. Viele glauben, Frauen können kein volles Stadion kriegen. Viele glauben, Frauen gehören in die Küche, Frauen gehören nicht auf den Fußballplatz. Und viele glauben auch, Fußball ist kein Job für Frauen. Was nicht stimmt, weil man kann mittlerweile Profi sein. Und das sind jetzt nur ein paar, um die zu nennen. Um ein paar Kommentare zu nennen.
Nach 2017 gab es da ja eine ganz eindeutige Wende, einfach weil die Frauen, dieses Sommermärchen 2017, das hat so viel bewegt in Österreich, was den Frauenfußball betrifft. Gab es da noch Leute, wo sie das Gefühl haben, die sprechen jetzt anders drüber, obwohl sie sich davor von denen vielleicht Unterstützung gewünscht hätten?
Ja, absolut. Also ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen. Im Verband hatten wir teilweise harte Verhandlungen und teilweise auch Verhandlungen, wo es um wenige Euros gingen und selbst die schon zu viel waren. Und ich glaube, danach waren plötzlich alle auf unserer Seite und war das größte Produkt und der größte Sport Österreichs. Und da fängt man schon an zu denken und da ist mir dann wirklich auch bewusst worden, wie es läuft eigentlich. Also wenn du Erfolg hast, sind alle auf deiner Seite und der beste Freund, aber dort, wenn du vielleicht nur anfängst, wo du vielleicht wirklich die ehrliche Unterstützung und das Commitment brauchst, dann schauen alle weg, dann traut sich keiner und will auch gar keiner irgendwie die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, ich unterstütze das.
Ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Eben jetzt auch vor dem Ende Ihrer aktiven Karriere war die Euro 2022. Das war für Sie noch einmal so ein ganz großes Ziel, das zu machen, bevor Sie die Karriere beenden. Wie behalten Sie denn die Euro 2022 in Erinnerung?
Ich war ja das Jahr davor eigentlich verletzt mit einer ganz, ganz schweren Verletzung draußen und habe eigentlich lang wirklich nicht gewusst und auch daran glaubt, dass ich das überhaupt noch schaffen kann. Deswegen war dann wirklich diese Einberufung zu sehen, beziehungsweise im offiziellen Kader zu sein, das war wirklich für mich ein ganz, ganz großer Moment. Und der zweitgrößte Moment vielleicht, oder den ich da herausnehmen möchte, war sicher das Spiel im Old Trafford, das Eröffnungsspiel gegen England, einfach weil ich gewusst habe, mein Ziel wurde erreicht und mein Traum ist voll irgendwie in Erfüllung gegangen. Und das war wirklich, da habe ich große Dankbarkeit und auch viel Demut gespürt. Und das war sicher ein Moment. Und der andere Moment war vielleicht gegen Norwegen, als wir ins Viertelfinale wieder einzogen. Für mich damals oder jetzt mit Rückblick das letzte Spiel. Also allein das setzt schon gewisse Emotionen aus und es war einfach so dieser perfekte Tag, wie man sich ihn vorstellt. Mit Freunden und Familie aus Norwegen und Österreich im Stadion mit deiner Mannschaft, der Nationalmannschaft, der Lieblingsmannschaft sozusagen diesen großen Erfolg zu bestätigen. Und letztendlich wieder Geschichte zu schreiben, das war einfach ganz, ganz groß. Und das sind vielleicht die Momente, die mir in Erinnerung bleiben, aber natürlich auch dann das letzte Spiel als Mannschaft gegen Deutschland, wo du weißt, das war's jetzt. Und du sitzt da in der Kabine, schaust allen ins Gesicht und jedem kullern die Tränen runter. Also ich glaube, das ist ein Moment, der bleibt für immer. Den werden auch nur wir teilen und ja, irgendwie, das sind Momente wirklich für die Ewigkeit.
Gänsehautmomente. Und ja. In der Kabine, nach diesem Spiel gegen Deutschland, nach diesem, man muss ja auch sagen, unglücklichen Ausscheiden, da gab es ja auch einige Lattenschüsse und so weiter und so fort. Wie war denn das? Wussten Ihre Kolleginnen schon, dass Sie aufhören werden? War dann dieser Moment da und jetzt verabschieden wir uns von Ihnen und von Lisa Markasch, muss man ja sagen, die auch ihre Karriere beendet hat?
Also bei uns wussten es eigentlich die meisten, wenn nicht alle. Also man war sich genau bewusst, da war irgendwie diese schon tiefe Traurigkeit, muss ich ehrlich sagen. Einerseits sportlich, du bist ausgeschieden, dieser Traum ist jetzt geplatzt oder diese Reise ist zu Ende. Aber auch natürlich, du verabschiedest dich von Menschen, die eigentlich dein halbes Leben mit dir gegangen sind, mit denen du groß geworden bist, mit denen du wirklich durch dick und dünn gegangen bist. Und ich glaube, das war dieses Gegenseitige. Also wir haben uns verabschiedet, aber auch sie mussten sich verabschieden und wir wussten alle, so wird es nicht mehr, in der Konstellation wird es das nicht mehr geben. Und das sind natürlich wirklich sehr emotionale Momente gewesen, aber andererseits für mich auch Zeichen, wie schön die Reise war. Und ja, wenn es extrem emotional wird, bedeutet es ja, dass es extrem schön war.
Ein Grund, warum Sie Ihre Karriere ja beendet haben, war unter anderem auch Ihre Verletzungshistorie, die unglaublich ist. Also Ihre Karriere war von so vielen Verletzungen geprägt und vor allem von 8 Knieoperationen am selben Knie. Die erste Operation mit 17 Jahren, nur ein halbes Jahr, nachdem Sie zu Bayern München gekommen sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie sind Sie mit diesen Rückschlägen, mit diesen vielen, vielen Rückschlägen umgegangen?
Es war eine enorme, enorme Ausfallzeit, wenn man das mal wirklich in Monaten und Jahren berechnen würde. 8 Stück am rechten Knie. Das war schon wirklich brutal. Brutal in jeder Hinsicht. Gerade weil viele denken, es wird dann irgendwann leichter. Ich kann es nur sagen, es wird immer schwieriger. Es wird körperlicher, natürlich immer anspruchsvoller zurückzukommen, Anschluss zu finden. Aber mental wurde es immer zermürbender. Und ich habe gemerkt, dass ich wirklich bei der letzten Operation habe ich wirklich oft gedacht, ich kann nicht mehr. Ich bin dann am Sofa im Auto gesessen, habe geweint, habe meine Partnerin angerufen, habe gesagt, ich schaff's nicht mehr, ich habe diese Energie nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viele Rückschläge ich noch einstecken muss. Ich glaube, ich packe das nicht. Und ich glaube, dann immer wieder den Moment zu finden, wo man sagt, okay, das ist der Grund, wofür ich es mache, das war für mich extrem entscheidend. Und dieses Ziel zu haben, für mich war das dann die Euro. Ich habe wirklich gesagt, ich mache es dafür. Und manchmal ist es leichter gegangen, mal schwieriger. Ich habe super Menschen an meiner Seite gehabt, auch Hilfe anzunehmen, wenn es notwendig ist. Egal, ob es professionelle Hilfe ist mit Sportpsychologen und Psychologinnen oder eben sein Umfeld. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich eben auch so aussprechen möchte, dass das keine Schande ist und nicht stärker oder nicht schwächer macht, sondern dich stärker macht.
Wenn Sie jetzt an 8 Operationen zurückdenken, heißt, es waren noch sehr, sehr viele Verletzungen da und das waren nicht alle Verletzungen. Also es gab ja noch einige Verletzungen mehr. Können Sie sich an einen Moment zurückerinnern, der am zermürbendsten war, wo Sie gesagt haben, eigentlich, jetzt höre ich auf und irgendwas hat Sie dann weiter angetrieben? Gab es einen schlimmsten Moment?
Natürlich, die letzte OP, die war für mich am zermürbendsten und diese ganze Verletzungsphase, weil ich alles gemacht habe und es gab keine Fortschritte. Du bist jeden Tag die erste und die letzte im Gym. Du machst immer extra Einheiten, du suchst dir extra Sachen auf, du gehst schon nicht in Urlaub, während die anderen im Urlaub sind und nichts geht voran. Also ich wurde irgendwie so lange nicht belohnt. Das war, glaube ich, mental das zermürbendste und vielleicht aber auch die erste Verletzung, weil das war wirklich ein Fall von 100 auf 0 und ich habe damals ja gar nicht mehr gewusst, was ein Kreuzbandriss bedeutet. Bei mir war damals wirklich alles im Knie kaputt und
es war das erste Spiel für Bayern München, richtig?
Mein Debüt vor ausverkauftem Haus damals. Erstes Mal, es war wirklich so, ich war auf Wolke 7 und dieser Fall war so extrem. Und mir wurde eben, ich kann mich noch erinnern, als mir mein Arzt gesagt hat, Frau Schnarrerbeck, Sie haben sich alles im Knie kaputt gemacht, mit dem Profifußball wird das nichts mehr. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals mein Dress, ich bin ja direkt vom Spiel sozusagen ins Krankenhaus, ich habe das Dress genommen, meinen Eltern zugeworfen und gesagt, das werde ich nie wieder brauchen. Und da wurde mir regelrecht der Boden unter den Füßen weggerissen und ich musste erstmal lernen, erwachsen zu werden. Und ich glaube, habe es auf die harte Schule lernen müssen und letztendlich hat es mich stärker gemacht, weil viele Möglichkeiten gab es nicht. Aufhören, aufgeben oder irgendwie durch.
Und umso schöner war ja dann auch diese Medaille 2012, sie haben 90 Minuten durchgespielt damals und dann eben auch noch den Pokal geholt, den DFB-Pokal. Genau. Ihre zukünftige Frau war, glaube ich, auch immer eine große Unterstützung, oder? Bei ihren ganzen Verletzungen. Und natürlich war sie auch eine Begleitung, die aber erst 2019, glaube ich, von Ihnen so richtig öffentlich gemacht wurde. 2019 Ihr Coming Out, obwohl Sie schon länger mit ihr zusammen waren. Warum haben Sie das denn zurückgehalten bis 2019?
Ich muss sagen, wir haben uns gar nicht nur so viel länger kennengelernt. Wir haben uns erst Anfang 2019 kennengelernt. Am Ende des Jahres kam das Coming Out, aber ich habe schon früher gewusst, dass ich auf Frauen stehe und hatte auch schon davor Beziehungen, nur das war nie ein Thema für mich. Und dann die Anna kam ins Leben aus Norwegen, die total liberal, total offen, total fortgeschritten leben und hat mir eine Frage gestellt, hat gesagt, bist du, are you out? Und ich selbstverständlich, ja natürlich bin ich out, bei mir wissen es die Eltern, die Freunde und ja, meine Kolleginnen und im Fußballumfeld und habe dann und sie hat dann eigentlich gemerkt, dass sie aber in der Öffentlichkeit zu vielen anderen Personen das komplett verheimlich und dann ist mir erst bewusst worden, dass ich ja eigentlich in meiner Definition absolut nicht noch geoutet bin, beziehungsweise überhaupt kein freies Leben habe und das war für mich so der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich will ich ja, dass es jeder wissen kann, ich will wirklich uneingeschränkt frei leben, ohne dass ich jetzt ihnen erzählen muss, dass ich Single bin, dass ich vielleicht in einer Beziehung bin oder nicht drüber reden möchte, was für viele Jahre der Fall war. Ich habe da entweder gelogen, irgendwelche Ausreden gesucht oder einfach in Verleugnung gelebt. Und das passiert auf der Tatsache, dass ich, glaube ich, mich für viele Jahre dafür geschämt habe und mich da, glaube ich, auch sehr als Außenseiterin und auch Enttäuschung gefühlt habe. Und ja, mit Rückblick, heute kann ich das stolz sagen, dass ich so bin, wie ich bin und ich freue, dass ich auch diesen Stolz habe. Für viele oder in vielen Jahren war das einfach nicht der Fall.
Wir können da auch sehr stolz drauf sein. Ist auch eine total schöne Geschichte, aber auch schlimm, dass man sagen muss, man hat sich dafür geschämt. Haben Sie Diskriminierung erfahren oder woher kam dieses Gefühl, es nicht erzählen zu können?
Ich glaube, ich habe das auch mal so ein bisschen versucht aufzuarbeiten und ich glaube, das beruht sich sehr stark auf diesen sehr heteronormativen Einstellungen, die Leute teilweise noch pflegen, die oftmals so diese unterschwelligen Kommentare, eine Lesbin, ja, im Fußball sind eh nur Lesben, du wolltest nicht dem Klischee entsprechen und dir wurde eigentlich gesagt, ja, homosexuell zu sein ist schlecht und oftmals durch die Blumen und ich habe auch Angst gehabt, dass das meine Karriere beeinflussen würde, beziehungsweise, dass ich dann eine Versagerin bin. Das habe ich wirklich lang gedacht, dass ich damit eine Enttäuschung bin, weil ich sicher auch nicht nur in meiner Persönlichkeit so gestärkt war, dass ich gesagt habe, egal wer ich bin, wie ich bin, mit wem ich in einer Beziehung bin, ich bin gut, so wie ich bin und wahrscheinlich habe ich zu viel nur auf Leute gehört, die eh nicht wichtig für mich waren, wobei es natürlich aus dem Freundeskreis da mal ein paar Schockmomente gab und auch da ist mir aufgefallen, dass wir einfach in unserer Gesellschaft immer noch nicht so tolerant und offen sind, was dieses Thema zum Beispiel anbelangt. Und das ist ja nur eines von vielen, muss man ehrlich sagen.
Wenn Sie heute auf Ihre Karriere zurückblicken mit Bayern, Arsenal, Tottenham, um jetzt diese großen Vereine einmal zu erwähnen, würden Sie diesen Weg noch einmal genauso gehen wollen?
Absolut. Auch wenn der Schritt damals im Alter von 16 Jahren zu Bayern zu gehen schon ein großer und schwieriger war, würde ich es genauso wieder machen. Ich habe dort nicht nur eben zwei deutsche Meisterschaften und den DFB-Pokal gewinnen können, sondern Champions-League-Erfahrungen sammeln können, viele tolle Leute kennenlernen können, auch schon wirklich sehr viele internationale und interkulturelle Teams kennenlernen haben dürfen, also in dieser Zeit. Das hat sich ja verändert. Und dann der Schritt zu Arsenal war enorm wichtig, wo ich dann gemerkt habe, nach 11 Jahren Bayern München, natürlich war das extrem schwierig, raus aus der Komfortzone, du hast eine klare Rolle gehabt, aber ich würde es genauso wieder machen, weil ich gemerkt habe, ich brauchte zu dieser Zeit einfach eine neue Motivation, neues Feuer und mit Arsenal hat es genau gepasst. Ich habe von Anfang an gemerkt, das ist das Richtige und dort bin ich natürlich auch in eine neue Kultur eingetaucht, das ist wirklich eine neue Kultur, neue Sprache und da habe ich, glaube ich, persönlich extrem viel erlernen können und der Wechsel zu Tottenham, auch das würde ich genauso wieder machen. Für viele vielleicht sehr fragwürdig, zum Erzrivalen zu gehen. Aber für mich war es, und das habe ich vorher angesprochen, immer so, ich wollte diesen Traum oder dieses Ziel zur EM zu fahren absolut erreichen und ich wollte alles tun, was in meiner Macht liegt, damit mir das gelingt. Und dann war es so, bei Arsenal war ich aus einer Verletzung zurückgekommen. Spielzeit wurde mir keine garantiert, man muss sie erstmal hinten anstellen und dann sind es nur ein paar Monate zur EM. Ich habe gewusst, damit ich maximal fit sein kann und maximales rausholen kann, muss ich spielen und dann hat sich das mit Tottenham ergeben. Und ich habe dann alle Emotionen weggepackt und habe rein sportlich und rational gedacht, das, was ich mir immer versprochen habe. Und das war dann genau der richtige Schritt.
Wer ist denn Viktoria Schnaderbeck nach der Fußballerkarriere?
Ich muss sagen, die Frage habe ich mir auch währenddessen schon aufgestellt. Ich wollte mir nie nur als Fußballerin definieren. Ich bin und war immer schon ein Familienmensch. Ich werde jetzt auch Zeit haben für meine Freunde und Familie mehr. Und das ist auch schön so. Ich werde und habe nach wie vor sehr hohe Ansprüche an mich. Durchschnitt ist für mich generell nicht akzeptabel. Ich strebe nach sehr, sehr hohem und habe da hohe Ambitionen. Und auch das treibt mich an, glaube ich, für das, was jetzt danach kommt. Und möchte aber eben dem Fußball, dem Frauenfußball und dem Sport generell nicht meinen Rücken kehren, sondern möchte vielleicht erstmal ein bisschen unabhängig, in einer unabhängigen Rolle aktiv sein und weiterhin Dinge anstoßen.
Dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Es hat großen Spaß gemacht mit Ihnen. Und zum Abschluss gibt es natürlich unser Gästebuch der Riesen. Ja. Und da werde ich jetzt ein Foto von Ihnen machen.
Ja, gerne.
So, und jetzt bitte eintragen.
So, mal schauen.
Was steht denn drin?
Vielen Dank hier im Riesenrad 28, trotz Höhenangst. Danke für die Einladung, Kim. Mach weiter so. Der Sport und die Welt braucht starke Frauen wie dich.
Wie uns. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Es hat uns wirklich sehr gefreut. Herzlichen Dank fürs Dasein und fürs Vorbeikommen. Und trotz Höhenangst war okay.
Super. Also, ich habe es genossen und war schön in diesem Ambiente.
Herzlichen Dank fürs Dasein und ganz viel Erfolg auf Ihrem weiteren Weg.
Dankeschön.
Und auch an Sie, meine Damen und Herren, schön, dass Sie heute mit dabei waren im Riesenrad und bis zum nächsten Mal.